beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, gestern bin ich ganz unfreiwillig auf einen Gebetsspaziergang gegangen. Vorgeschichte, meine Tochter ist mit ihrem Mann für ein paar Tage weggefahren, was ich auch ganz gut finde, und hat die Kinder bei uns abgestellt, zwei davon, die Kleinen, den Janni mit 3 und den Joshua mit 8 Jahren, die sind jetzt bei uns am Wochenende. Noah ist zum ersten Mal allein zu Hause mit 15, naja, wollte heute Morgen eigentlich mit Conny in den Gottesdienst gehen, hat aber angerufen und gesagt, ihm sei es fürchterlich schlecht, er könnte nicht kommen. Jetzt kann man die Fantasie ja laufen lassen, aber macht auch nichts. Muss man auch nicht unbedingt, finde ich. Also wir waren alle mal 15, glaube ich, so. Ja. Da fällt uns auch so einiges ein. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann gestern früh meine Predigt vorbereitet für heute, nochmal final. Und dann sind wir mit dem Janni, genau, dann, das hat auch schon was mit dem Kreuz zu tun. Dann hat der Papa von Joshua, der nicht bei ihm lebt, den Joshua abgeholt, hat mit ihm den Tag verbracht. Wir sind mit Janni ins Puppentheater gegangen. Der Zauberfisch. Und während Conny mit ihm da drin war, ich dachte mir, den Eintritt kann ich mir sparen, es reicht ja, wenn sie mit ihm da drin ist beim Zauberfisch, bin ich einfach mal eine Runde durch die Stadt gegangen, durch Stuttgart. Und das wurde unversehens, ohne dass ich es geplant hatte, zu einem Gebetsspaziergang, der mich auch sehr auf die Predigt und den Sonntag heute vorbereitet hat. Es war ein herrlicher Frühlingstag, habt ihr auch erlebt. Es war unglaublich voll in der Stadt, sehr geschäftig, alle Straßencafés voll. Am kleinen Schlossplatz sitzen die Leute immer auf dem Rasen, massenhaft. Im Schlosspark wurden die ersten Grills angeschmissen. Es war also so, wie das im Sommer in Stuttgart so ist. Ich bin dann zuerst zwei jungen Männern begegnet, die mich angesprochen haben und mir das Johannesevangelium gegeben haben. Ich sage, das finde ich schön, vielen Dank. Ich kann das auswendig. Was steht in Johannes 3, Vers 23? Ich sage, okay, können wir später drüber reden. Sagt, wer seid ihr denn? Ja, wir sind die Bibelbaptisten aus Filderstadt. Sag, ich bin auch ein Bibelbaptist aus Reutlingen. Das glaubt er nicht, in Reutlingen gibt es keine Bibelbaptisten. Sagt, da täuscht ihr euch. Die Baptisten sind von jeher eine Bibelbewegung gewesen. Aber wir würden nicht die Lutherbibel benutzen. Sie benutzen nur die Lutherbibel, weil die ist von Gott inspiriert. Ich habe dann gesagt, ich habe da angefangen zu diskutieren, dass ja Luther auch irgendwie was mit der Septuaginta und übersetzt und so, aber das ließen sie alles nicht gelten. Egal, wir haben uns ganz friedlich verabschiedet. Ich habe ihnen Gottes Segen gewünscht für die Menschen, die sie ansprechen. Ich finde es gut, dass ihr Leute ansprecht. Die Frage war nämlich, wo wirst du sein, wenn du heute stirbst? Sagt, ich weiß es. Wo wirst du sein, wenn du heute stirbst? Sag ich weiß es, du weißt es doch auch, oder? Weißt du es denn? Ich weiß es. Aber du weißt es nicht. Naja gut, wir haben dann noch eine Weile so weitergeredet. Es war auch ganz okay. Da habe ich gesagt, lass uns mal lieber andere Leute ansprechen, die nicht wissen, wo sie sein werden, wenn sie heute tot sind. Ja. Dann bin ich weitergegangen und dann kam ich an diversen Bettlern vorbei. Ich war letzte Woche mit Conny in Berlin. Da ist es also ganz katastrophal, jetzt im negativen Sinne. Die Stadt ist wirklich voll von Bettlern. Das ist unglaublich. Und da habe ich auch so ans Kreuztragen gedacht und das, was ich der Christa da geschrieben habe, wo wir die Karwoche verbringen werden, bei den Jungs unter der Brücke oder wo auch immer. Dann kam ich vorbei an einer großen Demonstration von Kurden, die um Afrin trauern und um ihre Leute dort und die uns Deutsche sehr massiv angegriffen haben, warum wir einem faschistischen Diktator Waffen liefern werden, um die Kurden umzubringen. Damit hatten sie ja nicht ganz Unrecht. Und auch die Frage, warum wir gerade Patrouillenboote an Saudi-Arabien liefern, damit die weiter den Jemen aushungern können. Das sind alles so Dinge, wo ich gedacht habe, ja, das ist eine gute Vorbereitung auf die Frage, tragen wir Jesus das Kreuz nach oder nicht? Oder was tun wir eigentlich in dieser Zeit? Also mir sind verschiedene Sachen durch den Kopf gegangen und ich habe festgestellt, dass eigentlich jeder Spaziergang in der Stadt ein Gebetsspaziergang sein sollte und könnte. Segnend, beobachtend, mitfühlend durch die Stadt zu gehen, das ist schon eine ganze Menge. Ja, wir schauen uns mal dieses Bild an, das jetzt an der Wand erscheint. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sein Selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nette Einladung, aber ganz ehrlich, Mich hat keiner gefragt. Und ich war auch auf alles andere scharf als diesem Verbrecher, der auf dem Weg, der von Jerusalem zum Henkersberg hinaufführt, seinen Galgen da hochzuschleppen. Ich kannte ihn noch gar nicht. Ach so, ich habe ihn noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Simon. Ich bin von Nordafrika nach Jerusalem gekommen, weil es hier Arbeit gibt. Ich stamme aus Kyrene, das ist eine von den Griechen gegründete Kolonie in dem Gebiet, das man später Libyen nannte. Auch dort hatten sich ja die Römer breit gemacht. Ich bin also Gastarbeiter in Jerusalem. Und was mich mit dem Volk der Juden verbindet, ist mein Glaube. Schon damals lebten die Juden ja in aller Welt, so auch in der griechischen Kolonie Kyrene in Nordafrika. Von diesem Jesus hatte ich erst wenige Tage vorher gehört, von seinem Einzug in die Stadt, von den Menschenmassen, die ihm zujubelten. Es hieß, es sollte der verheißene Messias sein, der neue König der Juden, der von Gott gesandte und lang ersehnte Christus Kyrios, der mit der Fremdherrschaft der Römer Schluss machen würde. So hat man mir erzählt. Die Leute waren außer sich. Endlich, der Gott der Juden macht endlich ernst und zeigt es ihnen. Sie haben ihm zugejubelt, wie man einem Feldherrn eben zujubelt, wenn er in die Hauptstadt einzieht. Andererseits war schon komisch, dass das Heer, das diesem Feldherrn hinterherziehen sollte, auf sich warten ließ. Ganz ehrlich, ist gar nicht gekommen. Und das Streitross war auch seltsam. Ein junger Esel statt eines feurigen Hengstes. Die ersten Fans, die ihrem Befreier zugejubelt hatten, wurden schnell skeptisch. So kann man doch die Weltmacht Rom nicht in die Knie zwingen. Wie soll das gehen? Ich selbst habe der Sache keine weitere Bedeutung mehr zugemessen. Ich hatte ja zu tun. Ich bin also weiter aufs Feld gegangen, bin meiner Arbeit nachgegangen. Und an diesem Freitag wollte ich eigentlich nur noch schnell nach Hause. Den ganzen Tag in der sengenden Sonne. Ich war müde, ich war verschwitzt, ich war dreckig. Und plötzlich war da ein Stau. Ich kam nicht weiter. Ich sah diese seltsame Prozession. Da war er wieder, dieser König der Juden. Ein König mit einer Krone aus Dornen. Er schleppte das schwere Holzkreuz auf seinem zerschundenen Rücken. Den Längsbalken zog er im Staub hinter sich her. Er stürzte, konnte die Last nicht mehr tragen. Die römischen Soldaten gaben ihm die Peitsche. Er stand mühsam auf, schwankte und versuchte, die nächsten Schritte zu machen. Ein Schauspiel für die Leute, die am Wegrand standen und johlten. Oder schwiegen, je nachdem. Jesus strauchelte mit der schweren Last zum zweiten Mal und kam zu Fall. Der Hauptmann, der die Kohorte befehligte, sah sich suchend um. Der Todeskandidat würde es noch nicht mal zur Hinrichtungsstätte schaffen. Und dafür war ja schließlich verantwortlich, der Hauptmann, dass dieser da gehängt wurde und nicht im Straßenstaub verreckte vor der Zeit. Er sollte ja als Mahnmal dienen für alle anderen, die dumme Gedanken hatten. Ich merkte, dass die suchenden Augen des Hauptmanns in meine Richtung gingen. Ich stand da mit nacktem, braunem Oberkörper. Muskeln hatte ich von der schweren Feldarbeit, gar keine Frage. Und mir schwante Übles. Ich versuchte, mich noch wegzuducken, aber zu spät. Der Römer hatte mich gesehen und ausgeguckt. So ein Mist. Der wird doch nicht? Doch, der wird. Genau das tat er. Da, vortreten. Du da, komm. Und ich wusste, mich wehren war sinnlos. Die Römer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Nimm den Balken und komm mit. Und ehe ich mich versah, hatte ein römischer Soldat mir den Querbalken, immerhin wenigstens noch der leichtere von beiden, aufs Kreuz geschmissen und ich ging los. Immer dem Verurteilten hinterher. Das war der Marschbefehl. Der Weg führte bergauf zum Ort des Schädels, so nannten die Jerusalemer ihren Hinrichtungshügel, den die Römer fleißig benutzten, um Aufständische zu kreuzigen und sie weithin sichtbar tagelang hängen zu lassen zur Abschreckung. Naja, mein Feierabend war futsch. Ausgerechnet heute. Morgen ist ja frei, da ist Sabbat. Ich hatte ja keine Ahnung, wer das war, dem ich den Kreuzbalken dahinterher trug. Egal. Hoffentlich sind wir bald da und ich kann endlich nach Hause gehen. Liebe Gemeinde, heute beginnen wir mit einer Predigtreihe, die die Passion Jesu persönlich werden lassen soll. Das soll heißen, wir nähern uns an Personen. Heute beginne ich ja mit Simon, dem Feldarbeiter aus Libyen. Kannst du ausmachen, Martin? Danke. Am Freitag werde ich im Karfreitagsgottesdienst in die Kleider des Jüngers Nikodemus schlüpfen. Und am Ostersonntag geht es um Petrus und um andere. Und das ist ja eigentlich das Spannende, wenn es um Personen geht. Schließlich geht es um meine Person. Geht es um mich, um dich. In der ganzen Kreuzes- und Auferstehungsgeschichte wird es persönlich. Geht es um Personen, um deine und um meine Person. Der alte journalistische Grundsatz, den ich immer beherzigt habe, heißt: Nichts interessiert einen Menschen mehr als ein Mensch. Jetzt also die jubelnde Menge vor dem Stadttor in Jerusalem und die gaffende Menge am Weg in Jerusalem, der seit dem Mittelalter Via Dolorosa, Straße der Schmerzen, heißt. Und besonders Simon. Damals wurden Personen ja entweder mit dem Zusatz Sohn des oder aber mit ihrem Herkunftsort näher bestimmt. Simons oder Schimons gab es viele, dieser aber kam aus Kyrene. Jeschuas gab es viele, dieser da unter dem Kreuz war Jeschua ben Josef, Sohn des Josef, oder Jeschua Nazarenus, Jesus der Nazarener, der aus Nazareth kam. Es geht also nicht um irgendeinen aus der Menge, zufällig ausgewählt. Von einem römischen Soldaten herausgepickt, weil er mit seiner dunklen Haut und mit seinen von der Feldarbeit gestellten Muskeln geeignet schien, sich ordentlich was aufs Kreuz packen zu können. Es ist also nicht Petrus das Großmaul, es ist nicht Johannes, der von sich selbst sagte, dass Jesus ihn besonders lieb hatte. Es ist gar kein Jünger, der mit Jesus gezwungenermaßen die erste Kreuzgemeinschaft eingeht. Es ist Simon Kyrenus, und der hatte dieses Wort Jesu vermutlich nie vorher gehört, weil er gar nicht bei ihm war, nicht mit ihm unterwegs war. Wer mir folgen will, der verleugne sein Selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten wird, wird es verlieren. Wer es aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Freiwillig hätte Simon das vermutlich nicht getan. Sein Ruf in die Nachfolge war vielleicht von Mitleid mit diesem armen Würstchen da, diesem todgeweihten Menschen mit dem Kreuz auf der Schulter garniert, aber und das Kreuz gezwungen hatten ihn die Römer. So lesen wir es auf jeden Fall in Evangelientexten. Hätte Simon sein Leben zu erhalten gesucht, es wäre ihm gegangen wie denen, die mit Jesus gingen 3 Jahre lang. Sie waren nämlich alle stiften gegangen, weil sie wussten, dass es gefährlich war, mit ihm gesehen zu werden. Lebensgefährlich. Jesus von Nazareth galt als Aufständischer, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Was Wunder verleugnet Petrus im Hof des Palastes seine Komplizenschaft mit dem, der das Weltreich Rom und den Hochadel des Judentums herausforderte und aus den Angeln heben wollte. Aber zurück zu Simon und damit zu uns. Stellen wir uns vor, wir wären in dieser gaffenden Menge gewesen, dort am Weg. Wir wären unter den Schaulustigen, wenn ein Todgeweihter vorbeigeführt wird. Das war ja auch später im Mittelalter so die einzige Belustigung, die man so hatte. Brot und Spiele, ihr wisst ja, eine Hinrichtung war immer ein großes gesellschaftliches Ereignis. Da ist man heute hingegangen, wie man jetzt damals hingegangen, wie man heute RTL 2 guckt, da kriegt man das ja auch alles geliefert. Helfen oder gaffen? Das ist eine Frage, die derzeit die Verkehrsgerichte beschäftigt. Stau auf der Gegenfahrbahn, Autofahrer, die im Schritttempo fahren oder sogar stehen bleiben, sich quer über die Sitze legen, um eine bessere Kameraposition für ihre Handykameras zu kriegen, während die Rettungskräfte um das Leben der Verunglückten kämpfen. Neulich hat er die Feuerwehr in einer solchen Situation mit dem Rohr auf das Seitenfenster von Trucks draufgehalten. Fand ich richtig geil, ganz ehrlich. Da habe ich auch gemerkt, dass mein Pazifismus langsam ins Schwanken gerät in so einer Situation. Ich hoffe, Sie haben den Fahrern das Handy um die Ohren gehauen. Geht ja mit Wasser eigentlich, wenn man es richtig anstellt. hängt vom Wasserdruck ab. Und wer mir jetzt nachsagt, ich würde Gewalt befürworten, dem sage ich, danke Christa, hast doch den richtigen Text gelesen, ohne es zu wissen, dass auch Jesus einmal mit dem, den Gürtel mit den Knoten benutzt hat, um eine unerträgliche Situation aus der Welt und aus dem Tempel zu schaffen. Tische umgeworfen hat er auch, da ist gaffende Tracker anspritzen doch wohl auch okay. Für die Jünger damals war helfen oder gaffen gar nicht mehr die Frage. Die waren nämlich schon lange nicht mehr da. Die haben Leben gerettet, aber nur ihr eigenes, indem sie sich aus der Nachfolge geschlichen haben, als es so richtig unangenehm wurde. Jesus wusste das, als er zu seinem Fanclub nach der Speisung der großen Menge sagte, hallo, das ist nicht alles. Das ist nicht die Nachfolge, die ich meine, mir zujubeln, wenn ich die großen Taten Gottes vollbringe. Das Wunder-, Heilungs- und Wohlstandsevangelium, das in vielen Kirchen gepredigt wird, auch in Deutschland, auch in Reutlingen, das hat nur wenig mit Nachfolge zu tun, sondern nur mit Nachfolge, solange es nicht wehtut. Nachfolge als i-Tüpfelchen auf unser ohnehin schon komfortables Wohlstandsleben. Aber ehrlich, das kriegt ihr mit Jesus nicht zusammen. Es sei denn, ihr verbannt diese Geschichte vom Kreuzweg, es sei denn, ihr verbannt dieses Wort von der Nachfolge und dem Kreuz aus eurer Bibel, aus euren Gemeinden und aus eurem Leben. Kann man machen. Vielleicht geht es einem sogar besser damit. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Nicht gelegentlich, wenn es mir gerade in den Kram passt, mir zufällig ein Obdachloser über den Weg läuft oder ich gerade einen sentimental-sozialen Anflug von Mitgefühl habe. Es geht nämlich nicht um die Tat, es geht um eine Haltung, eine Grundhaltung. Haltung hat immer was mit Erhaltung zu tun. Wer sein Leben erhalten will, kurz danach steht im Lukas-Evangelium, was nütze es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne? Wer sein Leben erhalten will, wer sich meiner Worte schämt, dessen werde ich mich auch schämen, der wird sein Leben verlieren. Die Jünger damals haben sich geschämt. Dieser Elendsgestalt, geschämt, der ihr großer Star gewesen ist. Sie hatten Angst um ihr eigenes Leben, denn ein Bekenntnis zu dem Gott, der alles Leid der Welt auf seinen Schultern trägt. Moltmann hat es mal provozierend den gekreuzigten Gott genannt. Das war übrigens in der frühen Kirchengeschichte der große Skandal. Man hat ja gesagt, dass dieser Simon von Cyrene, der sei statt Jesus gekreuzigt worden, weil Gott nicht leiden kann. Gott ist nicht leidensfähig, war damals die These. Und das hat sich in manchen Kreisen auch bis heute gehalten. Sie hatten Angst um ihr eigenes Leben, denn das Bekenntnis zu dem Gott, der alles Leid der Welt auf seinen Schultern trägt, hätte sie womöglich das eigene Leben gekostet. Sie haben es nicht geschafft, ihr selbst, ihren Selbsterhaltungstrieb zu verleugnen. Der hat sie im entscheidenden Moment einschlafen lassen im Garten, weglaufen lassen nach dem Prozess und zurückkehren lassen in ihr altes Leben, das ihnen Sicherheit versprach. Vom Fischfang konnte man nicht reich werden, aber man konnte wenigstens überleben. Simon war auch zuerst Gaffer, nicht Helfer. Helfer war er unfreiwillig. Er wurde zur Nachfolge gezwungen. Nicht der Römer hat ihn ausgeguckt, Gott hat ihn ausersehen, um zu zeigen, dass er mit allen Menschen Geschichte schreiben kann. Mit einem einfachen Feldarbeiter aus Nordafrika, mit einem Christenverfolger aus Tarsus, mit einer auf rätselhafte Weise schwanger gewordenen jungen Frau aus Nazareth, mit einer heidnischen Hure namens Rahab aus Jericho. Ich könnte jetzt noch eine Weile weitermachen und lande schließlich bei einer Putzfrau aus Serbien oder bei einem Fabrikarbeiter aus Reutlingen oder bei einem jungen Mann donauschwäbischer Abstammung aus Schwenningen. Am Ende lande ich immer bei mir selbst. Den Weisen und Klugen, dem Hochadel und den Superfrommen hast du es verborgen, den einfachen, Unmündigen hast du es offenbart. Wenn ich an Simon denke, an dich und an mich, dann würde ich auch gerne in diesen Jubel ausbrechen wie Jesus selbst. Matthäus 11, 25. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Wisst ihr, wer das ist? Diese Weisen und Unmündigen? Ach Quatsch, diese nicht Weisen. Die Unmündigen, nicht die Klugen und die Weisen. Es sind die, die auf ihr selbst nicht mehr ihr Leben setzen. Die von sich selbst nicht mehr alles erwarten. Die wissen, dass sie in der Nachfolge ein weit höheres Gut erlangen werden als alle Schätze dieser Welt. Nämlich das Leben, das wahre Leben. Das Leben, das Ewigkeitsqualität hat und das in die Ewigkeit hineinreicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das Ganze jetzt runterbrechen könnte auf der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Für mich, für uns. Und gestern Morgen las ich dann in unserem Fastenkalender eine Geschichte, die mir Antwort gab. Ich sagte, Herr, von wem sie ist, der werdet staunen. Coretta, so hieß sie, war bis dahin die einzige Schwarze in der Klasse gewesen. Sie war dick und hatte wohl nicht viele Freunde. Vom ersten Tag an gingen wir uns aus dem Weg, beobachteten uns aber von Weitem, als ob direkter Kontakt uns nur noch eindringlicher an unsere Isoliertheit erinnern würde. Eines heißen, wolkenlosen Tages standen wir während der Pause in einer Ecke des Schulhofs. Ich weiß nicht mehr, was wir sagten, aber ich erinnere mich, dass Coretta plötzlich zu einer Verfolgungsjagd auf mich setzte, vorbei an den Klettergerüsten und den Seilen. Sie lachte unbeschwert, ich neckte sie und schlug Haken, bis sie mich schließlich erwischte und wir keuchend zu Boden fielen. Als ich aufsah, erkannte ich gegen die grelle Sonne einige Kinder, die auf uns zeigten. Coretta hat einen Freund, Coretta hat einen Freund. Die Rufe wurden immer lauter, immer mehr Kinder kamen herbeigelaufen. Sie ist nicht meine Freundin, stotterte ich. Ich sah Coretta hilfesuchend an, aber sie stand nur da und schaute zu Boden. Coretta hat einen Freund, warum küsst du sie nicht? Los, mach schon. Ich bin nicht ihr Freund, rief ich. Lief zu Coretta und versetzte ihr einen kleinen Schubs. Sie wich zurück und sah mich an, sagte aber immer noch kein Wort. Lasst mich in Ruhe, rief ich wieder. Und plötzlich lief Coretta los, immer schneller, bis sie schließlich nicht mehr zu sehen war. Anerkennendes Lachen ringsum. Dann ertönte die Glocke und der Lehrer scheuchte uns wieder zurück in die Klassenzimmer. Den ganzen Nachmittag musste ich an Corettas Gesichtsausdruck denken, die Mischung aus Enttäuschung und Vorwurf. Ich wollte erklären, dass es nichts mit ihr zu tun hatte. Ich hatte noch nie eine Freundin gehabt. Warum sollte ich jetzt eine haben? Aber ich hätte nicht einmal sagen können, ob das stimmte. Ich wusste nur, dass es für Erklärungen zu spät war, dass ich auf die Probe gestellt worden war und versagt hatte. Worte von Barack Obama, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten. Barack Obama hat diese Geschichte erzählt, eine ganz alltägliche Mobbinggeschichte, die wir alle wahrscheinlich auch schon mal so erlebt haben. Wir können uns entscheiden, ob wir das Kreuz auf uns nehmen oder ob wir kneifen. Täglich können wir uns entscheiden. Zeig, wofür du stehst, das ist die Überschrift über die sechste Woche im Fastenkalender. Es ist leicht, sich in den sozialen Netzwerken einer negativen Kritik gegen eine Person oder gar gegen ein Unternehmen anzuschließen, eine Petition zu unterschreiben. Kann man alles machen, auch meinetwegen gegen die Waffenlieferungen in die Türkei. Aber selbst zu sagen oder zu zeigen, wofür man steht, ist ungleich schwerer. Denn zeig, wofür du stehst, meint ja eben nicht, wogegen wir sind, sondern wofür wir stehen. Auch zu wem wir stehen, zu dem unter dem Kreuz oder bei den Gaffern. Zeig, wofür du stehst, das kann heißen, für den jungen Obama und alle, die andere Menschen im Unklaren lassen, wie weit die Zuneigung und Liebe reicht im Zweifelsfall. Ich stehe zu meiner Liebe zu dieser Person und handle danach. Für Petrus und alle anderen, die im entscheidenden Moment einmal versagt haben, also wir, ich ziehe mich nicht auf immer zurück in mein Schneckenhaus. Ich will es beim nächsten Mal besser machen, mit mehr Vertrauen auf Gottes und nicht auf meine Möglichkeiten. Der verleugne sein Selbst. Für uns Nachfolger und für alle gottsuchenden Menschen, ich stehe zu meinem Glauben. Ich bekenne mich dazu in Wort und in Tat, auch und gerade vor anderen Menschen. Ich werde vom Voyeur zum Kreuzträger und erkenne im Kreuz meiner Mitmenschen das Kreuz Jesu Christi. Schauen uns das Bild von Sieger Köder noch einmal an und lesen dazu, ich lese dazu noch mal einen Text. Jesus auf seinem Kreuzweg. Die Jünger wussten, wer Jesus war, halfen ihm aber nicht und flohen. Simon von Kyrene wusste nicht, wen er in Jesus vor sich hatte und schleppte dennoch sein Kreuz. Darum die Nähe zwischen den beiden, diese wunderbare Vertrautheit, wie Sieger Köder sie malt. Ängstens verbunden tragen sie miteinander den schweren Balken des Kreuzes. Kaum voneinander unterscheidbar hält sich einer am anderen durch herzliche Umarmung fest, zieht einer den anderen mit, werden zwei in ihrem Leiden eins, werden Fremde, unerwartet Brüder. Das gemeinsam getragene Kreuz macht sie unzertrennlich, den Juden Jesus aus Nazareth und den Gastarbeiter Simon aus Nordafrika. Es ist schon erstaunlich. Nicht Simon Petrus, der Fels, sondern Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Ich glaube auch nicht, dass die zufällig gleich heißen. Der Fremde, der ganz andere, folgt Jesus nach. Und ohne ihn näher zu kennen, gewinnt er in Jesus einen Freund für immer, über den Tod hinaus. Jesus und Simon schauen uns an, als wollten sie uns sagen, wir haben einen Traum, eine Vision, die geschwisterliche Welt von morgen. Keiner trägt mehr sein Kreuz allein. Keiner verachtet den Fremden. Jeder nimmt den anderen an. Der Palästinenser den Juden, der Deutsche den Ausländer, der Christ den Muslim. Denn alle sind Schwestern und Brüder, weil er, Jesus, unser aller Bruder ist. Jesus, auch mir wird manchmal ein Kreuz aufgezwungen, das ein anderer nicht mehr allein tragen kann. Zuerst wehre ich mich, bis der andere mir nahe geht. Auf einmal spüre ich, wir gehören zusammen. Das fremde Leid wird mein eigenes Leid, weil du, Jesus, in jedem Leid anwesend bist, begegne ich im Grunde auch dir, wie Simon von Kyrene damals. Amen.